Heute zu Gast der Gründer der ungewöhnlichen Kunstfirma Artgeist, Raphael Marzinov. Wie viel Bilder verkauft ihr heute?
Ja, das hängt natürlich in der Saison ab und durch Covid hat sich das sowieso alles geändert. Aber es sind nicht nur Bilder, jetzt sind auch Fototapeten, Aufkleber, Raumteiler geworden, das hat sich entwickelt. Also sind 2.000 bis 5.000 täglich.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich saß vor kurzem mit meinem Freund Michael Trautmann zusammen und der kennt uns natürlich extrem gut und hat uns ja schon viel geholfen hier bei OMR und weiß, auf welche Themen wir so abfahren und was ich auch persönlich spannend finde. Und da erzählt er mir, dass er gerade so eine Firma kennengelernt hat, die er demnächst auch möglicherweise berät oder einen Gründer. Und da habe ich gefragt, was macht die Firma so? Artgeist heißt die, sagt er. Und die lassen so industriell Kunst herstellen, um sie dann über eBay und andere Marktplätze zu verkaufen. Dachte ich, wie jetzt industriell Kunst herstellen? Was ist denn das für Kunst? Und dann hat er mir erzählt, Bilder und wie das so gewachsen ist und wie groß die Firma mittlerweile ist und wie erfolgreich die ist. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht, dass man da irgendwie mit solchen vermeintlich einfachen Tricks eine Firma aufbauen kann und was die heute so macht. Und dachte ich, okay, und kennst du den Gründer gut? Und dann meinte er, ja. Und spricht er auch öffentlich über diese Art des Businesses? Und dann meinte er, ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein super Geschäft und der ist ein total guter Typ. Und dachte ich, okay, dann würde ich ihn mal gerne kennenlernen. Und so ist es gekommen. Jetzt sitzen wir hier zum Podcast. Also wir saßen zusammen jetzt vor ein paar Tagen und haben den Podcast aufgenommen. Und es ist natürlich wieder so eine Geschichte, wo man sich denkt, okay, abgefahren. Was es alles gibt, auf was für Ideen man kommen muss und wie unternehmerisch manche Leute sind, einfach beeindruckend. Und dazu kommt noch eine persönliche Geschichte von dem Raphael, die sehr beeindruckend ist und ein Werdegang dahinter steckt. Und all das gibt es jetzt direkt im Podcast zu hören. Also auf geht's. Was? Herzlich willkommen, Raphael Marzinov.
Oh, Philipp, ich danke dir ganz herzlich. Ich freue mich sehr und bin ein bisschen aufgeregt.
Und das nach deiner Story, die ist ja nun beeindruckend. Ich habe jetzt schon ein bisschen sozusagen angeteasert. Erzähl mal die Firma, um die es ja im Kern geht, heißt Artgeist und verkauft Kunst. Die hast du gegründet, wann genau?
2004.
Und vor kurzem hast du da Private Equity reingenommen.
Vor 2 Jahren.
Größenordnung, wie viele Leute arbeiten in der Firma jetzt?
Über 300.
Über 300 und ihr macht umsatzmäßig auch relativ viel, ne?
Ja, immer mehr. Ja, es ist, ich weiß, du wirst mich danach noch ein bisschen mehr drängen, sonst sage ich das gleich. Es wird also über 100 Millionen Zloty.
Muss man den Währungskurs
machen? Ja, es wird um die über 30 Millionen Euro sein.
Okay. Also,
ich denke mal.
Und wie kam es dazu? Also ich meine, was es genau macht das, oder welche Kunst du da verkaufst? Beschreib das mal so ein bisschen, weil ihr macht das ja nicht die Kunst, wo ihr einmal ein Bild von irgendwie einem berühmten Künstler macht, sondern ihr habt ein anderes Modell gefunden.
Ja, richtig. Vielleicht das mit dem Gründer von IKEA zu sagen, wir haben so den versucht oder versuchen die ganze Zeit den demokratischen Stil zu finden. Also Kunst, die der normale Durchschnittsverbraucher einfach mag und liebt und
also
schön
Bilder
findet.
Fotos,
ja,
Bilder?
Es fing an natürlich mit Bildern, mit handgemalten Bildern fing das an und das war typischer Startup in Polen, in Breslau. Ich werde auch in Zukunft das Wort Wrocław benutzen, um einfach Wrocław bekannter zu machen, weil es der polnische Name
für
Breslau ist und dass er ein bisschen bekannter wird. Weil, Und Wrocław haben wir das gestartet. Das war in meiner Wohnung von meiner Oma. Und das war damals die eBay-Zeit, die fing an. Und das gerade in Deutschland fing an. Und ich habe ja in Deutschland, bin ich aufgewachsen und studiert. Beim Otto-Versand habe ich ja dieses Dualstudium gemacht.
Hier in Hamburg?
Hier in Hamburg, ja. Ich bin ja auch, fühle mich auch als Hamburger. Also wenn ich hier bin ich Hamburger, nicht? Also jetzt in der Zwischenzeit auch Breslauer, muss ich ja sagen. Und dann fing es damit an, dass wir handgemalte Bilder gemacht haben. Und die kamen so gut an, dass wir haben wir die bei eBay eingestellt und das ging dann sehr schnell, also haben wir sehr schnell jeden Tag so viel verkauft.
Wer hat die gemalt?
Künstler, die ich in Polen gefunden habe, durch wie vieles im Leben, Schicksal, Zufall, wie man es nennen möchte, ganz tolle Leute, die auch bis heute bei mir arbeiten. Und da haben wir Bilder gemalt, die damals war ja Auktion alles bei eBay. Da haben wir 300, 400 Euro, 500 Euro, 600 Euro für die Bilder bekommen. und haben das dann über Deutschland verschickt, also in Polen. Da kam Polen ja 2004 in die EU im Mai. Wir mussten bis Mai so ein bisschen die Bilder, ich hoffe, ich darf sagen, so ein bisschen schmuggeln oder durchsehen. Das waren aber kleine Mengen und ich glaube, der deutsche Staat hat dann da nichts verloren dran. Im Gegenteil, die haben, glaube ich, ganz viel gut drin gemacht. Aber ja, da damals war Versand war nicht so einfach. Und ab Mai 2004 ging es ja dann auch. Dann ging es ja ohne Grenze. Und das war,
wie groß waren die Bilder und was war da so drauf?
Bilder sind ja so mehrteilige Bilder hauptsächlich. Und das war auch natürlich für uns der Vorteil, weil so ein 2 Meter mal 1 Meter kannst du nicht verschicken oder schwierig. Und somit haben wir die aufgeteilt und das kam sehr gut an. Also einfach 1 Meter mal 50 plus 1 Meter 50.
Wie, dann, das heißt, dann musste man die dann irgendwie zusammenkleben oder?
Nee, das war, wenn du ein Keilrahmenbild siehst, handgemalt ist und da hängst du 3 Bilder einfach nebeneinander auf. Also einfach 3 Bildteile, die du einfach nebeneinander aufhängst.
Ah, okay.
Also ein mehrteiliges Bild einfach. Ja, jetzt, okay. Jetzt ist es ja Standard und jetzt eigentlich sieht man es überall. Und das lief so schnell, dass wir, ich wollte eigentlich nur 3 Monate das testen, ob das funktioniert. Und dann ging es aber so schnell, dass wir schon nach 3 Monaten, habe ich glaube schon 10 Angestellte gehabt. Und das ist auch Schöne in Wrocław gewesen damals, ist, dass, ja, es war die Aufbruchstimmung in Polen und es war nach dem Kommunismus und alle wollten was machen und die Arbeitslosigkeit war auch hoch. Und Wrocław ist auch eine große Universitätsstadt immer gewesen und somit hatte ich tolle Leute. Konnte ich sofort finden, auch für die Sprachen alles. Und IT-Leute und ach, Fotografen war halt sehr schön.
Aber du hast richtig dann auch Maler angestellt?
Ja, das waren Maler und die haben dann gemalt. Und am Anfang war es auch so, die haben immer eigene Bilder gemalt und die haben wir eingestellt und verkauft. Und das war's.
Und das war dann auch sofort weg? Also die haben was, worauf sie Lust hatten, war in den Kirchturm oder einen Sonnenuntergang?
Nee, die haben das vorgegeben. Also bei eBay haben wir die Bilder vorgegeben. Also
und woher wusstest du, welche Motive sinnvoll waren?
Das wussten wir nicht. Das haben die einfach, die Glück, glaube ich, die Künstler gefunden, die am Anfang das Gefühl hatten, wo was beliebt war. Und das kam einfach super an. Also wir haben wirklich alles verkauft.
Was war denn so das gängigste Motiv?
Ja, es gab 2 Motive, die, wie sagt ein Künstler, ich kann Rot nicht mehr sehen, weil das waren die Mohnblumen, war damals sehr beliebt. Also war alles, die ganze Halle war voller Mohnblumen und überall das Rot. Und dann noch dazu die Afrika-Bilder, was wieder rot sehr viel war, weil die ganzen, der ganze Boden war immer rot, also die
Wüsten und so.
Genau, Wüsten war alles, oder der Sonnenuntergang war alles rötlich. Und die Maasai haben wir, glaube ich, sehr viel gemalt, die Maasai. Ich glaube, ich musste irgendwann mal ein bisschen Geld spenden an die Maasai. So viel Maasai-Bilder verkauft.
Und wie viele Maler hattest du damals beschäftigt, oder hast du heute beschäftigt?
Maler, das hat sich sehr geändert. Damals hatten wir, ich glaube, bis zu 40 Maler. Und dann kam auch das Problem. Weil Maler kriegst du nicht einfach so. Also die müssen ja auch malen. Und was ich nicht verstanden habe oder es gelernt habe, ist, dass nicht jeder Maler malen kann, so wie du dir das vorstellst. Gerade die Universität abgeschlossen haben in Wrocław, war das, für die war es am schwersten, weil die waren so auf ihrem Künstlerschmerz. Ich sage das deshalb, weil ich habe so viele traurige Bilder gesehen von den Künstlern, die kamen und ich sagte einfach, mal doch einfach eine schöne Rose oder mal so ein schönes
oder
so Santorini-Motiv, sowas. Ich meine, alles kannst du aussuchen, was du willst, aber hier hast du ein Buch, zum Beispiel ein Beispiel oder guck dir mal anderen an, nehmen dir deine Freunde, die Kollegen nehmen dir. Aber die konnten das nicht und das habe ich...
Oder wollten es auch nicht. Ich meine, das ist ja ein bisschen, muss man auch sagen, ein bisschen gegen die Künstler-Ehre.
Ja, genau, das muss ich erst verstehen. Dann dachte ich, okay, das klappt wohl nicht so. Aber was dann klappte, und das kam durch dann die Weiterentwicklung, war dann so, dann merkte ich auch, wir haben so viele Aufträge, wir konnten gar nicht mehr so viel produzieren, weil wir auch die Künstler einfach nicht finden konnten. Und es hat ja auch gedauert, bis so ein Künstler malt, bis wir den trainiert haben, bis er so malt, wie wir wollten. Oder das, er musste sich damals ja selber ausdenken. Dann kam das Buch, das hat mich dann sehr inspiriert und hat mich dann dazu geleitet, das alles zu ändern, die ganze Firma umzubauen. Das war dann das Buch von Michael Dell, also Directly from Dell, wo er sagte, nee, also wir kriegen erst die Bestellung und dann produzieren wir. Bei uns haben wir erst gemalt und haben das gemalte Bild verkauft. Und dann habe ich das umgestellt und habe ich angerufen, die eine der Leiterinnen, haben gesagt, nee, Montag ist eine andere Firma. Und dann das gibt ein Künstlerteam, ein Designteam, die machen die Bilder und der Rest kopiert die einfach. Also wir stellen sie mehrfach ein. Das haben wir früher nicht gemacht. Und das hat super geklappt. Also da haben wir die 4 besten Design-Leute, die einfach nur wirklich die Bilder geschaffen haben, also ausgedacht haben. Und dann haben wir die verkauft und wenn sie gut lief, haben wir sie wieder eingestellt, einfach wenn die Auktion vorbei war damals. Und dann wurde es nochmal verkauft und dann nochmal verkauft und nochmal verkauft. Und
dann wurde immer wieder neu gemalt.
Und die anderen, die dann halt, und da klappt das dann. Dann konnten auch die Künstler der Universität konnten das dann ganz gut kopieren. Weil da mussten sie nicht mehr ihre Gefühle reinbringen, die haben einfach das Bild kopiert. Und das war dann der Durchschlag. Das hat dann das alles geändert, konnten wir sehr viel mehr verkaufen und besser. Aber, und konnten wir auch mehr an Künstler ein.
Aber alles über eBay noch damals?
Damals alles über eBay. Und dann kam durch eBay Italien, eBay Frankreich, also eBay Spanien, glaube ich, noch da. Also was eBay angeboten hat in Europa, haben wir dann genutzt. Und, aber dann kam der größte Unterschied, der größte Wechsel in der Firma, dass wir dann auch nicht mehr produzieren konnten, weil auch hier waren immer die Grenzen erreicht, weil die einfach Menschen nicht so viel, konnten nicht so viel malen. Und wir haben da bis, typischer Startup, bis 11 Uhr abends gesessen mit Pizza-Party und alles und noch ein paar anderen Partys.
Wie lange brauchte man so einen Künstler dann für ein Bild? Häufig eine Stunde oder zwei? Oder?
Nee, also halben Tag, also wenn es guter Künstler war und das Motiv nicht allzu schwer war, halben Tag brauchst du schon dazu. Also das waren ja auch große Bilder und die müssen ja auch trocknen, also wenn jemand gut organisiert war, dass er sich vorbereitet hat, ein Bild hat er sich vorbereitet, dann konnte das andere weitermalen, dann hat das andere getrocknet und dann hat das nächste genommen. Also dann, wenn jemand gut organisiert war, konnte er so einen halben Tag ein mittelschweres Bild malen. Aber das waren auch schon die besseren Leute. Und dann kam die Druckerei, weil dann merkte ich auf einmal, ich komme nicht weiter und was macht die Konkurrenz damals? Und dann habe ich gesehen, die drucken alle und ich wusste nicht, wie man druckt. Und da habe ich halb Deutschland angerufen mit dem Lieferanten und dann hat mir jemand gesagt, kennen Sie den? Sagte ich, ja, das ist ein Konkurrent. Kennen Sie den? Das ist auch ein Konkurrent von uns. Die kaufen bei mir ein. Ich weiß, was sie brauchen. 6.000 Euro, kriegen sie ein Startset. Tja, und dann bekam ich ein Startset und ich fing dann an meine Karriere, also meine Erfahrung mit Druckerei. Und das ist eine Welt für sich. Tolle Welt, aber nicht die einfachste unbedingt, wenn man sich nicht auskennt natürlich. Aber ich dachte, ich nehme einfach ein Bild und wir haben das Bild und drücke auf Print und wie beim normalen Drucker stecke ich rein und drucke das aus, nur auf einer Leinwand. Ja, so leicht geht das nicht. Okay. Aber das kam dann mit der Zeit, da kamen auch wieder die richtigen Leute und das ist, das war immer das Glück, dass zur rechten Zeit kamen meistens die richtigen Leute zu mir. Hätte ich es gewünscht, die kamen früher, aber die kamen dann und dann lief es dann und dann wurde es mit der Druckerei, hatten sich natürlich die Menge oder die Mengen haben sich natürlich vielfach nicht, dann wurde es dann richtig, dann gab es ja kein Ende.
Wie viel Bilder verkauft ihr heute?
Ja, das hängt natürlich in der Saison ab und durch Covid hat sich das sowieso alles geändert, aber zwischen 2.000 bis 5.000 täglich. Aber es sind nicht nur Bilder, jetzt sind auch Fototapeten, Aufkleber, Raumteiler geworden, das hat sich entwickelt, also so 2.000 bis 5.000 täglich. Aber schon ganze Welt jetzt, also ganze Welt ist Europa natürlich und USA sind wir jetzt dabei, jetzt langsam zu erobern.
Okay. Aber das heißt, ihr habt mittlerweile gar nichts mehr selbst gemaltes?
Ganz wenig. Aber okay. Das liegt auch daran, dass die Möglichkeiten einfach mit dem Computer sehr viel größer sind. Und die Künstler, die am Anfang nur gemalt haben und wir haben die Bilder eingescannt und dann haben wir denen verkauft, dann haben die das ja kopiert. Als sie anfingen einfach mit dem Photoshop und auch mit den anderen Programmen zu arbeiten, dann hatten die einfach viel mehr Spaß dran. Und man kann ja mit Fotografien alles mischen und Collagen machen und alle Möglichkeiten und schnell ändern auch am Computer. Somit kam dann der Computer und dann konnten die Maler ja nichts mehr machen, weil du kannst schwer ein Bild, also Foto nachmalen. Und
aber es geht schon um originäre Sachen. Ich hatte vor kurzem hier den Christoph von Kartenmacherei zu Gast und gerade letzte Woche die Lea Kramer, die jetzt im Aufsichtsrat von eFollower ist. Das sind ja auch alles Firmen, die so in diesem Bereich sind, aber die ja auch häufig sehr stark mit eigenen Motiven arbeiten. Also wo man selber seine Sachen, die man selber konfiguriert als Nutzer, als Kunde, das machst du nicht, sondern du sagst irgendwie schon, ich empfinde irgendwas Neues, ich erfinde ein Motiv oder und.
Genau, wir machen alles unsere Motive, nutzen natürlich auch die Datenbanken, die es gibt, aber wir verarbeiten die, wir veredeln die, wir mischen die mit anderen Bildern und dann kommt immer ein eigenes Motiv, was dann eigentlich nur uns gehört, denke ich.
Und da auch keine Rechte logischerweise drauf sind, also weil das irgendwie neutral
ist. Nee, also unsere Rechte sind nicht. Sind schon unsere Rechte. Also das,
ich glaube, ihr kauft keine Rechte ein, also ihr kauft das nicht irgendwelche.
Nee, wir kaufen keine Künstler ein. Also höchstens von Datenbank kaufen wir natürlich Rechte ein. Wenn wir mal ein Foto brauchen von New York, dann kaufen wir das Bild schon ein, aber dann, dass wir das Recht haben, das weiter zu verarbeiten immer nicht. Das ist schon.
Okay, und wer ist sozusagen dieser künstlerische Schöpfer dann? Ich meine.
Künstler, Designer, die auch von Anfang an dabei waren. Also das ist immer
okay, das heißt, die machen das jetzt weiter, die sind ja nicht mehr selber am Malen, sondern die sind jetzt sozusagen überlegen, wie können sie neue, am Ende Produkte erzeugen.
Ja, ich meine, Kunst hat ja keine Ahnung. Nur durch die vielen Produkte hat sich das geändert. So Fototapete machst du ja ganz anders als ein Bild oder ein Raumteiler baust du anders auf als, oder ein anderes Motiv nutzt du als auch wieder ein Bild oder ein Sticker machst du anders als ein Bild. Also das entwickelt sich auch hier sehr und auch die Geschmäcker verändern sich ja auch immer regelmäßig. Also es ist immer was Neues. Also die arbeiten die ganze Zeit.
Und die Firma hast du aber sozusagen ohne Investoren gebaut, bis jetzt vor kurzem dann die Private Equity Leute reinkamen, oder hast du zwischenzeitlich Geld aufgenommen?
Nee, wir brauchen das nicht. Internet ist ja das Schöne, bei uns war es ja auch mit eBay so schön, dass wir immer Geld vor Kasse hatten. Und das hat uns gereicht zum Entwickeln. Ich meine, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich jetzt modern so viel Geld eingenommen und noch riesen, noch größer gemacht, die Firma. Aber wir waren von Anfang an, haben wir immer Geld gemacht. Wir haben nie Verlust gemacht. Wir haben nie Geld gebraucht von der Bank. Im Gegenteil, ich habe Banken nie vertraut. Und somit, aber auch nie notwendig. Wir haben immer Geld gehabt. Also.
Okay.
Das hat uns nie interessiert. So. Das war nie unser Problem.
Wie hat sich dann sozusagen die Vertriebsplattform entwickelt? Also eBay habt ihr lange gemacht, war eure erste initiale Plattform und ich glaube, heute ist sehr viel Amazon, ne?
Ja, natürlich. Amazon hat ganz stark übernommen. Es ist eigentlich faszinierend zu sehen, die Geschichte von Amazon, wie stark die das überholt haben, was am Anfang überhaupt nicht denkbar war für mich. Also eBay war der King und das war alles andere war eigentlich überhaupt unwichtig und dass Amazon das so radikal ändert, hätte ich nie gedacht damals. Aber jetzt ist ganz klar, also Amazon und dann lange, lange nichts, dann kommt eBay und dann lange, lange, ich glaube lange, lange nichts mehr von den Marketplaces.
Aber sind die Marketplaces für euch auch die zentralen Kanäle nach wie vor?
Ja, sind nach wie vor. Das hängt aber auch durch meine Passion ab. Ich liebte sehr, neue Produkte zu gestalten. Also das war eigentlich das liebte ich am meisten in der Firma, neue Produkte, neue Ideen, wie kann man das, was für ein neues, interessantes Produkt kann man auf den Markt bringen oder verändern. Und dadurch waren die Marketplaces ideal, weil Marketplace konnte ich es reinstellen und habe nach einer Woche, zwei Wochen gesehen, war es ein Hop oder Flop und es war dann hast du das nächste gemacht. Und die wurden schnell aufgenommen, weil so ein Bild hast ja viele Möglichkeiten. So ein Bild ist ja nicht nur ein Bild, also ein Bild ist ja auch auf dieser Leinwand, kann ja auch mit Schallschutz sein, kann auch auf Metall sein, auf D-Bond, also du hast ja die Möglichkeiten. Und dann probierst du es aus und dann machst du die neuen Technologien fertig, stellst es rein und siehst du, ey cool, das läuft. Und entwickelst es weiter. Oder dann gehst du zum nächsten Produkt und machst es dann. Und somit waren die Marketplaces für mich persönlich waren super und bis heute, weil ich kann da unheimlich viel rumspielen. Und unheimlich schnell habe ich Feedback, und zwar so reales Feedback. Und ich brauche nicht mehr zu testen oder große Investitionen zu machen. Wird es eingestellt, getestet, läuft's, fein, nicht. Probieren wir nochmal aus oder sonst ist es raus, das Produkt. Und dann war es das. Und dann zum nächsten.
Aber ihr habt keine Läden, ihr habt aber mittlerweile einen eigenen Shop trotzdem, nehme ich an.
Wir hatten mal einen Laden in Hamburg sogar. Aber das ich glaube, da ein halbes Jahr, haben wir schnell gemerkt, das klappt nicht.
Okay. Aber einen eigenen Webshop habt ihr schon?
Ja, das haben wir sogar früh gemacht. Der hieß ja Artgeist am Anfang. Und der war super cool gemacht, Designfirma so mit Flash und alles. Aber ich habe mich nie richtig darum gekümmert. Das war vielleicht auch ein Fehler jetzt im Nachhinein. Weil es dauert mir zu lange, bis die Reklame lief, bis man irgendwie, gut, damals gab es auch Social Media nicht so sehr, aber das mit AdWords, da kamen nicht so viele Kunden, das war einfach viel einfacher bei eBay und dann nachher bei Amazon, es war super einfach. Und für uns waren wir so richtig Profis, wir sind ja auch, glaube ich, die Größten auf den, ganz bestimmt auf Market, auf Amazon und eBay sind wir die Größten auf Verkäufer.
Und dann suchen die Leute bei Amazon wonach? Also nach Wandbildern?
Ja, Wandbildern, Fototapeten und überhaupt Dekorationen, dann hat ja Amazon seinen Algorithmus, der dann ein bisschen Ideen vorgibt. Aber klar, das sind so Wanddekorationen hauptsächlich, nicht?
Du bist dann schon so, dass du dir die Keywords genau angeschaut hast und versucht hast, auch ein bisschen da Amazon-Optimierung zu betreiben und dich sozusagen der Keyword entsprechend.
Genau, die Amazon-Optimierung kam erst seit einigen Jahren erst so richtig mit den Reklamen, die da aufkamen. Das früher war es eigentlich, war es auch nichts, hat keiner drüber nachgedacht. Und das machen wir natürlich ja. Also wir machen das intern, natürlich haben wir ein Team, was die ganzen Reklame macht und Keywords prüft. Und Statistiken macht jeden Tag, also da sind wir schon ziemlich.
Und was gut, ist aktuell euer Warenkorb? Also wenn jetzt jemand kauft,
bei Amazon oder bei unserer Website?
Oh, also aber beides.
Okay, bei Amazon ist glaube ich so um die 30, 40 Euro. Also okay, Fototapete ist teurer, also es wird so 50 Euro sein. Ja. Bild kostet jetzt, ich glaube so um die 30 Euro. Raumteile kosten über 100 Euro. Bei unseren Websites ist es um die 100 Euro.
Okay, das heißt, da wird mehr gekauft im Ende.
Ja, die sind teurer, also auch andere Qualitäten ist teurer und wir grenzen auch uns ab von Amazon, wollen wir, dass wir bei Amazon sind wir anders angemeldet und wir verbinden die Shops nicht. Also wir haben nicht diesen Multichannel, wir sagen, okay, Artgeist ist jetzt auf dasselbe wie auf Amazon, ist das genau das gleiche wie auf unseren Websites. Das versuchen wir abzugrenzen, einfach weil wir merken, dass wir mit den Preisen, die wir bei Amazon und der Masse wollen wir nicht konkurrieren mit unserer Website. Das fanden wir nicht logisch. Und somit haben wir das abgegrenzt und haben da andere Kundengruppe und noch andere Zielgruppe, wollen wir da ansprechen. Aha. Ist es auch, weil wir haben es auch versucht, Kunden, die bei Amazon oder damals bei eBay gekauft haben, uns auf unsere Webseite zu bekommen. Mit Coupons, mit irgendwelchen teurer Button und sowas. Aber das hat nie geklappt. Also das bei uns hat nie geklappt. Also ganz wenig. Und das sieht man, der Amazon kauft, der will bei Amazon kaufen. Und dann gibt's ganz andere Kunden, die dann auf den Webseiten kaufen. Das sind mehr so die so was wirklich haben. Die suchen richtig danach. Ich hatte so einen Podcast von Shopify, hattet ihr, der sagte, bei Amazon ist so, der was haben
muss
und der andere, der was haben will oder was. Ich glaube so, und das kann ich nur zustimmen. Also aus meiner Erfahrung ist es auch so.
Aber das heißt trotzdem, muss man ja irgendwie sehen, dass wenn man so viel bei Amazon verkauft, das erscheint mir so einfach. Also du sagst jetzt, okay, klar, mittlerweile macht ihr Reklame oder man schaltet Anzeigen, aber irgendwie muss da noch einen Haken geben, sonst kann man doch nicht einfach so gefühlt da Bilder oder
natürlich, aber das ist ja wie alles im Leben. Also wir fingen ja an, als Amazon anfing und wir haben ja auch schon eine große Datenbank, wir haben ein tolles Team und erfahrenes Team, was über das Jahr das lang macht. Und mit haben wir einfach das Glück, dass wir einfach den...
Es genau gelernt haben, wie man das aufbereitet.
Und Amazon hat ja auch riesen Vertrauen zu uns. Also wir sind ja wirklich in den Kategorien, wo wir verkaufen, die größten. Somit haben wir auch da andere Möglichkeiten, da mit Amazon ein bisschen zu sprechen.
Okay.
Ich will nicht sagen super, aber wahrscheinlich auch andere haben wir da... Aber bestimmt haben wir da anderes Vertrauen als jemand, der anfängt natürlich.
Aber ihr schaltet euch mittlerweile halt dann sehr viel Anzeigen auf der Plattform auch.
Sicherlich, natürlich. Ja. Aber kontrolliert und also sehr starkes Controlling, weil da haben wir auch selber lernen müssen, dass wir auch schnell Geld verlieren können, wenn wir da nicht aufpassen. Nicht?
Und gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagen würdest, was nach all den Jahren Marktplätze oder Amazon, was du gelernt hast oder das würdest du anderen, die da jetzt auch drüber nachdenken? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen rausgehört, vielleicht gar nicht, das sozusagen dieselbe Brand zu spielen im eigenen Shop und auf Amazon ist scheinbar ein Learning, aber noch nämlich anderen Learnings oder Ideen, das würde ich auf jeden Fall jedem raten, der jetzt irgendwie über Amazon und so nachdenkt?
Also ich bin jemand gewesen, der gesagt hat, do it und just do it, also probier es. Natürlich sollte man nicht blind das machen. Amazon und eBay sind sehr preisbewusst, möchte ich das sagen, das Wort, ja. Somit ist das natürlich eine der wichtigsten Rollen, dass man sagt, okay, kann ich bei dem Preis das anbieten oder kämpfen mit der Konkurrenz? Weil da, wenn man da nicht mithalten kann, dann kann man nur noch halt über halt Namen, Brand oder also Markenname, dann wird wahrscheinlich anders das gehen oder man ist wirklich Künstler, der bekannt ist, dann okay, aber dann würde ich nicht unbedingt auf Amazon empfehlen oder eBay. Wenn jemand viel verkaufen möchte, dann muss er wirklich wissen, wie man günstig, schnell, effektiv produziert und Amazon ist ja. Und das ist wirklich hart. Also wenn man viel verkaufen möchte, dann ist es da muss man Erfahrung haben, weil das kriegt man nicht so schnell hin. Das muss aufgebaut werden, weil Amazon vergibt wirklich nichts. Also wenn du da einen Fehler machst und da immer unter diese Werte kommst, die ganzen Statistiken, die Amazon dir vorgibt, wenn du da die nicht einhältst, dann bist du sofort raus. Also oder die sperren sofort dein Konto für eine Woche, zwei und da, das ist schwierig. Also
sag mal, zum Beispiel ein Wert, der da wichtig ist?
Also auf alle Versand und Kundenzufriedenheit, das sind die zwei wichtigsten Werte. Und Retourenquoten natürlich auch. Und also bei Lieferpünktlichkeit ist, glaube ich, Lieferpünktlichkeit und diese Bewertungen sind natürlich wichtig. Aber die Lieferzufriedenheit ist, glaube ich, das Allerwichtigste für die, dass da wirklich die Pünktlichkeit ist.
Macht ihr mittlerweile auch, also das heißt, ihr guckt auch sehr stark auf die Reviews, auf wie ihr da so gerankt
werdet? Wir gucken
so
auf alles, also wirklich auf Ranking, auf Reviews, wir gucken auf Statistiken, welche Bilder verkaufen sich, was unsere Konkurrenz macht, so gut es geht, dass wir das, was wir von Amazon herauslesen können, das wird jeden Tag kontrolliert. Also das Controlling ist bei uns schon sehr, Also wir kennen uns gut unsere Konkurrenz.
Mhm. Und sag mal, warum hast du dann irgendwann entschieden, Investoren reinzunehmen? Weil ich meine, du hast die Firma alleine hochgezogen und dann Private Equity kommt ja rein, wenn die Firma eine gewisse Größe hat. Das kommt ja vorher nicht rein.
Richtig, ja. Das war gar nicht meine Idee. Ich habe das ja, Artgeist war ja mein Kind, also meine große Freude, meine Passion und mein Team, meine Familie. Nur es kommen im Leben Situationen, so Wind of Change, so auch der Wechsel nach Breslau, nach Wrocław war so ein Wechsel, da, wo ich bin in Hamburg aufgewachsen, habe nie gedacht, ich werde noch irgendwann nach Polen zurückgehen. Aber dann kommt irgendwann so eine Phase und auch gerade hier bei den Investoren war es so, dass der CEO von Artgeist ist, ein bester Freund, der sagte, Raphael, guck mir, was wir wert sind auf dem Markt und bist du mit einverstanden, sagte ich. Weil ich noch in der Tiefgarage war, da sagte ich, ja, er hat so eine Firma, die macht das. Und ich dachte, ja, okay, warum nicht? Und auf einmal, 4 Monate später, kamen dann so Investoren rein. Warum ich das gemacht habe, ist, erstmal war es mir nicht so ganz bewusst, was bedeutet, aber dann kam auch innerlich die innere, immer mehr die Entwicklung, und das passt dann so zusammen, dass das Schicksal, was dich so fügt, also so Schicksalsgegebenheiten, die dich dann irgendwie dazu bringen, dass, das war, stand die Geburt meines Sohnes an. Meine Frau wollten wir immer nach Skandinavien ziehen. Und auch war ich schon, ich glaube, da war ich 13 Jahre in der Firma, und dann irgendwann merkt man auch so ein bisschen, man ist ein bisschen so ausgelaucht. Also man hat zwar viele Ideen, es ist auch viel Möglichkeiten, auch viel, aber irgendwann merkte ich so, ach, wollte ich gerne aus Wrocław weiter auch mal was anderes sehen. Und das kam so zusammen, und dann meine Frau wollte es auch, sie ist gerade eine Ärztin gewesen. Und dann haben wir, ja, und dann kam das mit den Investoren auch zufällig, aber es kam alles so zusammen. Und dann dachte ich, habe ich mich hin und her gewogen, weil wir hatten einige Anbieter, und dann sagte Michael, jetzt muss ich entscheiden sein. Wir haben jetzt hier klare Angebote und jetzt.
Und wer ist nachher, wie heißt die Firma, die geworden ist?
Bitte?
Wie heißt die Firma, die nachher?
Resource Partners. Das ist so die aus Polen, eine tolle, also tolle Menschen, die mag ich, respektiere ich und mag ich sehr gerne. Private Equity, die sich hauptsächlich auf den Konsumentenartikel konzentriert und für den osteuropäischen Raum. Und dann kam das zusammen, und habe ich mich dann entschieden und habe ich lange hin und her mich überlegt, aber da war ich auch schon in Schweden, in Malmö lebt mit meiner Frau, meinem Sohn. Aber dann habe ich gemerkt, nee, die Zeit war einfach reif. Also das merkst du innerlich, und dann merkst du, nee, ich muss irgendwas ändern, es ändert sich. Dazu kam auch noch hinzu, dass meine Frau krebskrank wurde. Und natürlich, wie viele Menschen hat man das Gefühl, man beschaffen das. Und man ist so der Glückliche, der durchkommt. Also wollte ich auch mehr Zeit haben für meine Familie. Aber ich habe immer nur gearbeitet. Und so wollte ich mir die Freiheit erkaufen, wieder frei zu sein. Weil das ein Unternehmen ist natürlich eine große Hürde. In den Hürde, also Belastung. Also es ist eine tolle Sache und es ist eine wunderschöne Erfahrung, so ein Unternehmen aufzubauen, aber je größer es wird, dann ist es auch immer mehr weniger das Startup-Feeling, sondern es ist dann wirklich so, du bist der Manager, und das Manager-Sein ist okay, abhängig, wie man das definiert, aber für mich, dann war ich immer nur Meetings, Zahlen, was mich überhaupt nicht interessierte. Ich wollte in der Nähe von den Produkten sein, ich wollte mein Team zusammen mit den Kreativen. Ich wollte gerne das am Kunden näher dran sein und das sehen, und das wurde immer weniger. Einfach zu viele andere Sachen musste ich machen. Okay, ich hatte auch eine Hilfe bekommen von Michael und von Andrzej und von Anja, von Camila, also ganz vielen tollen Menschen. Aber trotzdem war ich immer beschäftigt, und dann kam auch der Wind of Change und die Krankheit, und somit habe ich gesagt, okay, ich möchte dann meine Freiheit wieder haben. Und dann noch nach 13 Jahren dachte ich, okay, das ist dann auch, erstmal reicht das. Nee, es war aber sehr schwer.
Aber du bist immer noch der Firma ein bisschen verbunden auch, ne?
Also ja, ich habe ja noch Anteile, 30% habe ich ja noch Anteile, und somit bin ich verbunden, bin noch natürlich im Aufsichtsrat, und jeden Monat haben wir Treffen. Und dann, dann.
Hat sich die Firma, seitdem du raus bist, sagen wir mal, weiterentwickelt?
Ja, natürlich, muss ich auch natürlich. Und Private Equity ist ja ein ganz klares Ziel, die wollen nach 4 bis 6 Jahren raus, dann nicht. Und jetzt natürlich das Ziel, dass wir unsere Websites aufbauen, weil da sehen wir, das habe ich damals nie interessiert mich dafür, für Websites habe das nie richtig ernst genommen, weil das hat immer länger gedauert, als war es immer schwieriger, dieses ganze SEO und wir haben uns zwar gekümmert drum, aber nie richtig mit vollem Herzen. Und das ändert sich jetzt bald sehr stark. Also da haben wir jetzt richtig, bauen wir ein Team auf, was das wirklich nimmt, weil da sehen wir große Potenziale, haben sich Konkurrenten aufgebaut, die wirklich viel Umsatz machen und da wollen wir natürlich unseren kleinen Stück Kuchen auch davon. Also
aber so eine Firma, ich meine, da hast du einen Wahnsinnswert geschaffen, wenn man das so hört jetzt irgendwie.
Ja, ja.
Also es gibt ja keine Angaben jetzt über das Ergebnis, aber ich stelle mir vor, wie du es beschreibst, ja. Und wenn da Private Equity einsteigt, das wird jetzt schon, sagen wir mal, 10 Millionen und aufwärts Ergebnis produzieren, das Business, in der heutigen Zeit. Okay. Also ich spekuliere jetzt mal. Weil Umsatz hattest du ja am Anfang so ein bisschen genannt.
Ja, ja.
Da würde ich mal sagen, das ist ja ein Umsatz, das ist ja, weiß ich nicht, ist ja im Bereich auch von, weiß ich nicht, 100 Millionen oder sowas Firmenwert, ne?
Ja, wahrscheinlich sogar. Also
vielleicht sogar mehr.
Meinst du Euro oder Zloty?
Euro meine ich jetzt, ja.
Nee, so viel nicht. Nee, in der Branche nicht. Nee, also 100 Millionen nicht. Nee. Also das ist schon.
Eine Firma, wenn die Firma jetzt, sagen wir mal, wenn sie nur 10 Millionen Ergebnis in Euro machen würde,
ja.
Dann meinst du nicht, dass man da irgendwie bei wachsender Firma und so.
Also erstmal hat sie, glaube ich, nicht 10 Millionen Euro gemacht. Ich bin auch nicht der Beste drin. Wie gesagt, ich habe mich nie um Zahlen gekümmert. Ich habe immer das Bankkonto geguckt und wir hatten ja nie Probleme, Geldprobleme. Und ich war auch nicht abhängig von Banken, somit war ich immer frei. Es ist zwar sehr viel Geld, aber nicht 100 Millionen, es ist eher unter 50 Millionen. Also,
okay.
Das kann ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen darf. Also ich habe die Verträge nicht so gelesen, niemals. Das hat alles Michael gemacht. Ich habe es nie gelesen.
Okay.
Wie gesagt, ich bin mehr der Kreative, der Menschen war, an denen mein Team war und an dem Kunden war, das hat mich interessiert, nicht? Und das, die Zahlen haben mich nie interessiert, um ehrlich zu sein, nie. Auch als Investoren kamen, die konnten nicht glauben, dass jemand ein CEO ist oder Inhaber ist und keine Ahnung hat über irgendwelche Zahlen oder so. Ich habe mich das nie interessiert.
Okay. Aber sag mal, du hast ja mal angefangen wirklich als Kaufmann, ne? Ich meine, bei Otto damals, das ist ja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, du hast ja bei Otto hier in Hamburg angefangen.
Ja.
Das ist ja schon ein sehr kaufmännischer Job gewesen damals.
Ach, Job ist mal eine Lehre, nicht? Und ich habe das Glück gehabt, dass ich das duale Studium machen konnte. Das war damals mit der Fernuni Hagen. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Das war damals Fernuni Hagen und Ausbildung bei Otto gleichzeitig. Und wir waren ja eingeschrieben bei der Fernuni Hagen, haben aber dann 5 Jahre lang waren wir angestellt bei Otto als Auszubildende oder Studierende hießen wir, um das ein bisschen auszugrenzen. Und mussten alle das. Also waren wir 3 Monate im Unternehmen oder haben wir den Rest des Halbjahres haben wir frei bekommen für unser Studio. Am Ende hat sich das so entwickelt, dass wir 3 Monate dann im Unternehmen waren, immer verschiedene Abteilungen. Und dann hat den Rest haben wir frei bekommen für das Studium. Und wir mussten auch unsere Scheine vorlegen und wir mussten auch immer alles bestehen und vorzeigen, dass alles läuft, nicht? Und dann sind wir nach 4,5 Jahren sind wir dann Diplomkaufmann geworden, alle. Also wir waren zu viert in unserem Jahrgang. Ja, und das war eigentlich das Ziel, dass wir
bei Otto bleiben. Aber da bist du nicht lange geblieben, da bist du direkt dann nach Wroclaw?
Nicht ganz, also geblieben bin ich, ist keiner von uns durch Zufall, weil einfach, wir haben einfach nach der Ausbildung, nach dem Studium hat jeder von uns super Angebote bekommen von anderen Firmen, also das war, und Otto hat uns einfach, das habe ich bis heute nie verstanden, warum die uns nicht besser Angebot gemacht haben. Wir haben auch nachgefragt, aber tja, haben wir nicht bekommen, somit hat jeder sofort irgendwas anderes bekommen.
War jetzt nicht so schlimm.
Bitte?
War jetzt nicht so schlimm für dich im Nachhinein.
Nee, aber für mich war es auch klar, ich wollte sowieso nicht bei Otto bleiben, egal was wir Angebot gemacht hätten. Nicht, dass ich Otto nicht mochte. Es hat sich nur entwickelt über die 4,5 Jahre habe ich mich entwickelt. Also es waren wirklich Lehrjahre und auch nicht einfach für mich, weil ich dachte, ich komme zu Otto, wird irgendwann der CEO von Otto. Da habe ich schnell gemerkt, dass ich von dem Konzern nicht der CEO sein möchte. Es sei denn, ich wäre Werner Otto, den ich persönlich kennengelernt habe, dann kann ich mir vorstellen, macht das Spaß. Obwohl bei der Größe weiß ich auch nicht mehr. Aber egal, bei Otto habe ich gelernt, wer ich bin. Also das war eine große Lehre. Ich habe an vielen Ecken angestoßen, ich habe viel ausprobiert, durfte ausprobieren, habe viele tolle Mentoren gefunden, die mich zur Seite genommen haben. Und habe auch noch die verschiedenen Abteilungen, habe ich sehr viel mitbekommen, wie ein Unternehmen wirklich läuft. Also es war eigentlich das Schönste beim Studium. Und ich hatte reines Studium wäre für mich wohl nicht das Ideale gewesen. Also das wäre zu theoretisch. Ich liebte die Praxis, ich liebte, dass ich überall was machen konnte und ausprobieren konnte. Und Otto hat mir die Möglichkeit gegeben, haben mich auch nach Polen geschickt, ins Warschau-Büro, wo ich dann wirklich das, im Importbüro habe ich wirklich das Business gelernt, so wie man verhandelt, Verträge macht, wie man die Ware prüft, wie man mit Lieferanten verhandelt.
Und kam dann daher auch der Sprung dann nach Wroclaw?
Ja, ja. Erstmal der Sprung nach Wroclaw kam dadurch, dass ich merke, dass ich kein Unternehmen, kein Konzernmensch bin, auf alle Fälle nicht. Da fehlt mir die Freiheit, die Kreativität, das wo ich zu sehr eingeschränkt von allen Ecken und Kanten. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber das bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das lernen durfte. Und auch die Praxis, die ich beim Otto lernen durfte. Und ich freue mich jetzt noch, wenn ich auch bei euch den Terrak höre, das hat sich ja sehr entwickelt auch. Also sehr so, ne? Also hat sich entwickelt, somit freue ich mich jetzt riesig fürs Otto und ich wünsche ihm auch alles von Herzen so, dass es gut läuft. Das ist ein tolles Michael Otto, also Dr. Michael Otto, Werner Otto, sind tolle Menschen gewesen, die ich kurz mal kennenlernen durfte. Dann nach Brestow kam das, also nach Wroclaw kam das, dass ich ja nach dem Studium habe ich dann eine Asienreise gemacht, also ein Backpacking richtig, so klassisch, da wollte ich die Welt kennenlernen. Und nach 6 Monaten wurde es mir langweilig dann irgendwann. Man ist immer Tourist, man ist immer an der Oberfläche und dann, also lieber kürzere Trips für einen Monat, habe ich dann gemerkt, als du 6 Monate, dann hast du den 100. Tempel gesehen und 100. Sonnenuntergang und einen Berg und alles, ist das dann zu viel und zu langweilig wird es dann. Dann bin ich zurück, dann habe ich kurz meiner Mutter geholfen, die Zahnärzte in der Praxis aufzubauen und dann kam dann der Schritt, wo ich direkt auch hier wieder so ein Schicksalsmischung kam dann, dass die Künstler, ich habe in der Zwischenzeit beim Studium habe ich auch ein bisschen mit schon gehandelt mit Kunst oder ausgestellt auf Du deiner Welt war ich auch, das habe ich während des Studiums gemacht. Also
in der großen Messe hier in Hamburg.
Damals war sie groß, war vor ein paar Jahren, da war sie schon leider nicht mehr so schön.
Ist schon eingestellt worden, glaube ich,
oder? Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, aber damals war es wirklich tolle Messe. Und da habe ich das während des Studiums ausprobiert, weil ich in Polen oft das meine Oma besucht habe. Und dann dachte ich, ich habe mich ein bisschen gelangweilt und habe ich einfach angefangen, Sachen aus Polen zu importieren und versucht zu verkaufen. Ich dachte, studierst BWL, musst du ja was machen. Und, dann einfach da. Und das war auch damals so, in Polen sagten alle, das sind die Nachrichten, also in Polen und in Osteuropa, das ist ja der Business, alle, das ist die Zeit für Business, ist Zeit für Business. Und ich stand da, dachte ich, ich muss ja Business machen. Mhm. Und da eins davon waren die Bilder und die haben sich natürlich dann auf der Messe auch sehr gut entwickelt. Dann hatte ich meine Diplomarbeit und meine Asienreise und die Praxis, die Zahnarztpraxis meiner Mutter aufgebaut. Und dann hatte ich die Künstler ja in Polen schon kennengelernt. Und dann nach 1,5 Jahren rief ich die an, sag mal, oder dann kam natürlich eBay noch. Das war auch wieder so ein Schicksal, weißt du, das ist alles so ein bisschen, bestimmt kennst du selber, das ist alles so ein Schicksal, kommt zusammen einiges und dann passt das einfach. Dann war das mit eBay fing das an in Deutschland und ich hatte noch ein paar Bilder und ihnen, meine Mutter sagte, verkauf die, weil die sind ja in der Garage und was soll ich damit machen? Das ist ja so, nehmen so Platz weg. Und ja, dann habe ich die bei eBay eingestellt, hatte keine Ahnung, was das ist und habe es dann mal eingestellt und dann wurden die auf alle verkauft, ging sehr schnell weg und dachte ich, oh, das ist ja eine coole Sache. Und brauchen wir keine Ausstellung machen, nichts vorbereiten, Großartiges. Und dann kam mir die Geschäftsidee, dachte ich, dann rufe ich die Künstler an und dann versuche ich das 3 Monate in Polen.
Und jetzt machst du wieder was Neues. Und jetzt kommt wieder was ganz Neues.
Ja, jetzt nach der schweren Zeit bin ich in Wroclaw und da haben wir jetzt ein interessantes neues Startup, was wir jetzt mit einem tollen Team machen und auch deshalb, dass wir jetzt auch in Hamburg sind, weil wir hier so einen Mentor haben, also den Michael Trautmann, der uns da hilft und der uns auch zusammengebracht hat hier.
Ja, danke Michael.
Danke Michael dir sehr und wirklich toller Mensch. Und die Idee ist jetzt, dass wir uns, soll ich da kurz
was sagen? Ja, gerne, ja klar. Wir wollen jetzt wissen, was kommt nach den Bildern. Ne?
Okay, nach den Bildern kommt es so, dass wir haben uns vorgenommen, ich muss mal kurz auf Englisch sagen, den Spruch, weil wir machen das alles auf Englisch, dass wir das revolutionize the way and the way how you think and how you will use space as a hotel room, as a Business, as an office room and as a private room in general. Und wir hoffen, das wird das so ein Disruptor sein der Branche.
Also du hast mir im Vorgespräch erklärt, ihr würdet so Boxen bauen, die man dann in Hotels oder in Büros, die schon, also in existierende Büros reinstellt und damit diese Büros dann aber kurzfristig, teilweise für Stunden verfügbar macht, cooler macht und dann sozusagen buchbar macht über eine App. So stelle ich mir das vor. Also ihr versucht sozusagen diesen bestehenden Space, den es so gibt, jetzt gerade auch mit Corona und so, umzunutzen und so ein bisschen so Airbnb-artiger zu machen, aber halt nicht jetzt irgendwie in fremder Leute Wohnungen, sondern in bestehenden Flächen, die würdet ihr mieten und dann aber umwidmen als Kurzzeit, auch so durch ein bestehendes Boxsystem sozusagen. Kann man so sagen? Habe ich das richtig verstanden?
Ich bin froh, dass du es so verstanden hast. Ich habe es ja anscheinend gut erklärt. Das freut mich sehr. Ja, das genau. Das ganz in der Richtung, also ganz richtig so, die Richtung geht das ja.
Okay, und dann kann ich da wirklich in einem, also ich weiß nicht, ich brauche einen Konfig für eine Stunde oder zwei und kann ich dann irgendwo in Hamburg gucken, wo seid ihr und dann gehe ich in das Bürogebäude, habt ihr da eure Boxen stehen in diesen Etagen und dann kann ich mir da irgendwie einen Konfig mal kurz nutzen oder sowas.
Ganz genau. Simple, easy as that.
Und was gibt es noch für Use Cases? Also jetzt Konfig, was noch so?
Als Hotel oder als...
Ach, Hotel auch, okay.
Ja, ja, als Hotel und als Meeting Room überhaupt, also als Private Room. Du kannst ja machen, was du willst dann da drin.
Aber die Idee ist, dass ein paar Stunden oder ein paar Tage genutzt wird?
Ja, das wird dann der Kunde entscheiden. Also wie uns ist es, kannst ein paar Tage, kannst auch ein paar Stunden genutzt werden. Das ist eigentlich...
Aber ihr versucht schon, so ein Arbitrage zu machen. Ihr müsst ja dann auch Miete bezahlen für die Fläche. Und denkt aber, dass ihr mit eurer Logik dann sozusagen mehr aus der Fläche rausbekommt, logischerweise, als ihr dafür bezahlen müsst an den Eigentümer.
Richtig, auf alle Fälle, ja, genau. Und dass wir das auch schnell anpassen können, weil wir diese Boxen sind natürlich von uns gebaut und schnell können wir die aufstellen und schnell aufbauen, wenn es nicht klappt. Also da sind wir sehr flexibel, sind wir da nicht so abhängig, dass wir jetzt lange Verträge machen müssen.
Und diese Boxen habt ihr selber designt und euch ausgedacht, wie die sein müssen, wie die aussehen müssen und so?
Ja, es wird alles bei uns auch mit Feuerschutz und alles, also die ganzen Vorschriften, alles. Es wird alles zurzeit noch entwickelt, alles, aber sind wir schon recht weit, ja.
Mhm. Und wann kann man zum ersten Mal reingehen?
Ach, das ist ja. Ich denke, also jetzt realistisch. Also die Box an sich, die kann man sicherlich schon spätestens 2 Monaten, aber bis die App steht und bis das alles getestet wurde und auch die erste Mietfläche angemietet wurde, dann ist es, ich denke mal so ab Januar, Februar. Ich hänge davon ab, wie es mit Corona alles.
Aber läuft. Habt ihr das erfunden, weil jetzt durch Corona möglicherweise Büroflächen frei werden? Nee, davon, oder habt ihr das einfach
das
schon
kam vorher? Das kam vorher. Das kam vorher. Also es war am Anfang des Jahres kam die Idee und durch Zufall und wie vieles. Und es hat uns, das kam mit dann Anfang im Januar, Februar, langsam fingen wir an, das aufzubauen. Da bin ich auch wieder zurückgekommen nach Wrocław. Ich war in der Zwischenzeit woanders, lebte ich dann nach meiner Frau, Tod meiner Frau, ja.
Okay, wow. Was für ein krasses Unternehmerleben. Schon große Firma gebaut, jetzt nächstes Ding. Ja, sehr auch emotionale Reise offensichtlich. Aber sehr beeindruckend. Und das alles hat hier in Hamburg bei Otto angefangen um die Ecke. Wann warst du da in der Ausbildung?
Oh, entschuldige mal. Ich war...
Das muss jetzt so 25 Jahre sein, ne?
Ja, 95 war das, glaube ich. 95 bis 2000, ja.
So als gerade Jeff Bezos Amazon gegründet hat.
Ich muss sagen, dass die Zeit läuft so schnell. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich weiß, im Moment habe ich studiert. Aber um die Zeit muss es da gewesen sein, ja.
Ja, krass. Okay, sag mal, ich habe die letzte Frage vielleicht. Ich habe gesehen, weil du sagtest, ihr probiert alle Kanäle aus und mal ein bisschen Marketing-Talk. Ihr macht auch so Deal-Plattformen und sowas, ne? Also wo ihr sozusagen die Kunst... auch auf irgendwelchen Rabattplattformen und sowas anbietet, Gutscheinplattformen und sowas. Ja, geht da schon sehr aggressiv ran, ne?
Ja, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Das war damals die Groupon-Zeit, nicht? Machen wir nicht. Meinst du noch andere Plattformen?
Hast du ich habe so ein bisschen gegoogelt nach Artgeist und bemalte oder handgemalte Bilder und sowas.
Also wir machen Dropshipment, machen wir, aber Plattformen, also es gibt einen, stimmt, machen wir auch einen Teil, aber es ist nicht unser Hauptgeschäft. Manchmal gibt es so gute Deals, da machen wir, oder das passt uns, das ist okay, oder im Sommer vielleicht so, dass wir ein bisschen Low Season ist, dann ist okay.
Okay, und Dropshipping heißt einfach,
dass unsere Bilder anbieten, unsere Motive anbieten, unsere Files, und dass wir da halt jemand auf seine Webseite das stellt und das verkauft, und wir machen die ganze Fulfillment. Also er schickt uns das Geld und er hat den Kunden, er bekommt seine Provision, und wir machen dann das Bild, kommt an den Kunden und die ganze Abwicklung für ihn, und Und hatte
für so Künstler eine, sozusagen?
Nee, für E-Commerce-Shop-Betreiber.
Ah, okay.
Die, also, wenn du eine Website hast und verkaufst irgendwelche Consumer Goods, dann kannst du gerne sagen, oh, ich entwickle das weiter oder baue es weiter auf mit Bildern zum Beispiel, mit Fototapeten oder mit Raumteiler, dann kannst du dich melden und dann, wenn es das passt, dann kriegst du unsere Motive und dann verkaufst du die, aber die ganze Abwicklung machen wir für dich. Also okay. Du schickst nur den Verkauf, an wen wir schicken sollen und dann, und wir verrechnen, intern verrechnen wir uns dann unsere Beträge.
Okay. Also Partnerschaften am Ende.
Ja, und das klappt sehr gut. Also wir sind da wirklich.
Wer ist so euer größter Partner da?
Und das, weißt du,
also IKEA nicht oder so?
Nee. Also obwohl, da haben wir auch Gespräche. Aber das ist gar nicht unser Ziel von Dropshipping gewesen, weil diese Großen, das sind eigentlich gar nicht Dropshipping. Das sind schon richtig so, ja, wirklich Business-to-Business, da gibt es Große, die man jetzt vorbereitet. Dropshipping ist ja so ausgedacht für kleinere Unternehmen, die Webseiten haben und die halt ihr Sortiment vergrößern möchten und dass wir dann halt das ihnen ermöglichen, ganz einfach Form unsere Bilder einstellen und ganz unbürokratisch. Mhm. Und das danke ich da. Für solche Großen arbeiten wir auch mit Otto arbeiten wir dran, das sind aber ganz andere Verträge, das sind ganz andere, haben die eigene API-Anbindung, das ist dann ganz anders. Also bei Dropshipping ist es viel einfacher und schneller.
Okay. Raphael, vielen Dank, dass du das so erzählt hast, so offen und ja, allen Facetten, hoch, Ups and Downs sozusagen.
Ja,
vielen, vielen Dank.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich, Philipp, und ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit deinem, was du machst. Es ist wirklich faszinierend, was du machst.
Danke fürs viele Zuhören.
Ich danke dir.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.